Ich möchte euch jetzt hineinnehmen in ein Thema, was mich in meinem Alltag, in meinem Beruf sehr beschäftigt. Und es heißt, was sagst du dazu, Jesus? Und ich möchte euch einfach damit hineinnehmen, mit dieser Frage, wie Jesus mit Menschen umgeht, weil das ist sowas, wo ich entdeckt habe, das hilft mir so weiter. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und es ist über das Thema Johannes 8, es geht um die Ehebrecherin. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich gerne noch die Vorgeschichte erzählen. Jesus ist gerade in Jerusalem und als Laubhüttenfest, also die Stadt ist voll, alle Leute sind da und Jesus steht am Straßenrand und ruft ganz laut, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und das haben die Menschen gehört und dann kam es zu einer Diskussion in der Stadt. Die einen fragten, ist es der Prophet? Die anderen, ist es der Messias? Und die anderen sagen, na, das ist nur so ein, das stimmt gar nicht und sowas. Und dann heißt es, so kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Und sie hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, an ihn Hand anzulegen. Und die haben eben in der Stadt haben sie diskutiert und überlegt, auch diese Pharisäer, das waren die Frommen, also da die Geistlichen, so einer wie ich war damals. Und die haben überlegt, wie kann man Jesus das Handwerk überlegen? Und sie haben da überlegt und diskutiert und sie kamen auf keinen grünen Punkt. Und da heißt dann, daraufhin gingen sie alle nach Hause, aber Jesus ging zum Ölberg. So, und dann am nächsten Tag passiert Folgendes, und das möchte ich gerne vorlesen aus Johannes 8, 1, Folgendes. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn, und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Da wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Die Falle war folgendermaßen. Jesus hat ja verkündigt gestern und groß geredet, eben über, wer Durst hat, soll zu ihm kommen und so weiter. Und die Frage war, wie legt er die Bibel aus? Wenn jetzt Jesus sagen würde zu der Frau, sie wird nicht gesteinigt, dann könnten sie sagen, Jesus, siehst du bist falsch, du hältst nicht ans Gesetz. Weil nach dem Alten Testament muss man eine Frau steinigen, die Ehebruch begangen hat, aber auch die Männer. Würde aber jetzt sagen, die Frau soll gesteinigt werden, dann könnten sie sagen, oh, die Römer, siehst du, er hat gesagt, steinigen, das dürfen nur die Römer und dann wäre er auch verhaftet worden oder sonst was. Also egal, was er sagt, Jesus hat verloren, mehr oder weniger, aber es ist Jesus. Weiter geht's. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sich hingestellt hatten. Er richtet sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, euch vorzustellen, wie die Situation ist. Und ich stelle mir das so vor, da ist diese Frau wird aus dem Bett rausgerissen, früh am Morgen, und von diesen Männern in den Tempel gezerrt. Und ich weiß nicht, was der Frau vorgeht, was sie denkt. Ich denke, vielleicht denkt sie, oh nein, mein Leben ist vorbei. Jetzt haben sie mich erwischt. Alles ist schrecklich, ich werde nie mehr wieder meine Kinder, meine Familie sehen. Oder vielleicht denkt sie sich, was sind das für miese Typen, diese Männer. Der andere, mit dem ich was gehabt habe, der ist nicht da, jetzt stehe ich allein da. Und alle schauen auf mich, am liebsten würde ich am Boden verschwinden. Und sie hat sich bestimmt wahnsinnig geschämt und ganz schrecklich gefühlt. Und auf einmal sieht sie Jesus, und vielleicht hat sie von Jesus schon gehört, und jetzt soll Jesus über sie richten, der so viel Wunder getan hat, der so viel Gutes getan hat. Jetzt wird Jesus auch noch schlecht über mich denken. Ich weiß nicht, was die Frau gedacht hat, aber ich glaube, es war einfach nur schrecklich und sie wollte einfach nur raus aus dieser Situation. Und dann fragen eben die Männer, die Pharisäer und alle da im Tempel, alle sind sie da. Jesus, was sagst du zu dieser Situation? Jesus, was sagst du zu dieser Frau? Und bevor ich auf die Antwort schaue, was Jesus sagt, möchte ich ein bisschen davor schauen, wer Jesus ist. Und in Johannes 1, 14 und 17 steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebt unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. In Vers 17 dann. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Bei Gnade und Wahrheit ist Gott persönlich gekommen. Und wenn wir jetzt auf die Frage schauen, wie Jesus fragt, wie soll man mit der Frau umgehen, dann ist es immer eine Antwort mit Gnade und Wahrheit. Und wenn wir das Evangelium lesen oder das Neue Testament, ist immer meine Frage, ich setze dann immer die Brille auf, wo ist Gnade und wo ist Wahrheit? Wie geht Jesus mit den Menschen um? Und es ist auch die Frage, wie geht jetzt Jesus mit dieser Frau um, voller Gnade und voller Wahrheit? Und das möchte ich mit euch gerne heute entdecken. Und das Erste, was Jesus macht, er setzt sich hin. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Und er schrieb und schrieb. Und die ganzen Leute stehen herum. Die Frau steht da, die Pharisäer, die anderen. Und Jesus schrieb was. Und die Frage ist natürlich, was man immer wissen will. Ja, was schreibt denn Jesus jetzt? Was schreibt er denn dahin? Und da zerreißen sich die Theologen, und die einen sagen aus Jeremia 17, 13, Herr, du bist die Israels Hoffnung, wer dich verlässt, der wird scheitern, wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht, so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt, denn er hat dich verlassen, die Quelle mit dem lebensspendenden Wasser. Das hat er am Vortag erlebt, eben, dass er das lebendige Wasser ist. Vielleicht hat er das hingeschrieben, aber vielleicht hat er auch hingeschrieben, Johannes hat gestohlen. Jakobus hat die Frau betrogen. Georg hat eine Leiche im Keller. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was er aufgeschrieben hat. Aber die Leute waren nicht zufrieden, was er geschrieben hat. Dann heißt es in Vers 7, als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtet er sich auf und sagte zu ihnen, Vers 7, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Ich weiß nicht, was die Frau gedacht hat, aber was Jesus gesagt hat, ist Todesstrafe. Die Frau muss gesteinigt werden. Exakt. Todesstrafe. Im Alten Testament heißt ganz klar, dass man Ehebrecher steinigen muss. Und in Römer 3, 23, im Neuen Testament steht, Sünde, Lohn ist der Tod. Und Jesus tritt hier auf mit voller Wahrheit. Die Wahrheit ist, die Frau hat die Todesstrafe verdient. Man könnte jetzt sagen, ja, aber was ist mit den Männern und mit den anderen? Und der andere Mann war ja auch nicht da. Aber Jesus antwortet auf die Frage, was mit dieser Frau passieren muss. Und die Antwort ist Todesstrafe. Der Sünde, Lohn ist der Tod. Und das habe ich oft Diskussionen, wenn ich mit Leuten rede bei mir zu Hause. Wie ist es mit Gott, wenn da so viele Menschen verloren gehen und in die Hölle gehen? Es kann doch gar nicht der liebende Gott sein. Und dann versuche ich immer hinzulenken. Denk nicht nur darum, was mit den anderen ist, sondern die Frage ist, was sagt Jesus zu dir? Und die Antwort ist Todesstrafe. Die Sünde ist in Johannes 16,9 ist, die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Und jeder Mensch, der Jesus nicht glaubt, jeder Mensch hat die Todesstrafe verdient. Egal, was die anderen gemacht haben, egal, dass die Pharisäer, die Frau da einfach hergenommen haben, hergeschleppt haben und Jesus eine Falle gestellt haben, was total gemein und fies war. Aber die Frage ist, was ist mit mir? Die Frage ist, was ist mit dieser Frau? Und die Antwort ist, Jesus sagt hier klipp und klar, sie hat den Tod verdient. Das ist die Wahrheit und da kommen wir nicht raus. Und Jesus sagt es eben und setzt sich wieder hin oder kniet sich hin. Dann beugt er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Und er schreibt und schreibt. Und ich habe mich die ganze Zeit überlegt, Jesus, was schreibst du da eigentlich? Und dann bin ich drauf gekommen, es ist gar nicht so wichtig, was er schreibt, sondern was da passiert, als er schreibt. Und da habe ich die Stelle in Hebräer entdeckt. Hebräer 4, Vers 12 steht. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Und ich glaube, das ist passiert. Voller Wahrheit. Und die Reaktion war, von seinen Worten getroffen, verließen einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit dieser Frau. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein schmeißen. Und was dort passiert ist, sie sind alle mit Jesus, mit der Wahrheit konfrontiert worden und haben gemerkt, ich habe die Todesstrafe verdient. Die Älteren zuerst. Und dann später haben sie alle gemerkt, wir haben es nicht drauf. Das ist die Wahrheit. Ich habe es nicht drauf. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Ich schaffe es nicht, aus eigener Kraft Gott zu gefallen. Auch wenn ich total fromm auftrete wie die Pharisäer, haben sie erkannt, ich habe die Todesstrafe verdient. Das ist dort passiert. Aber das ist die eine Seite von Jesus. Er kommt voller Wahrheit. Und jetzt sehen wir die andere Seite von Jesus voller Gnade. Das Gespräch geht nämlich weiter. Er richtet sich auf und fragt, wo sind Sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Nein, Herr, keiner. Ich glaube, die Frau hat gecheckt auf einmal, wer Jesus ist und spricht ihn als Herr an. Ich glaube, das war mehr als nur ein Herr, wie so ein Chef, ein vornehmer Mann, sondern die Frau hat erkannt, Jesus ist Herr Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Und mit diesem Satz hat Jesus sein Todesurteil unterschrieben. Weil die Frau hat die Todesstrafe verdient. Aber Jesus hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Und gar nicht so viel später ist Jesus selber am Kreuz, ans Kreuz gegangen und ist für diese Sünde, für diese Frau am Kreuz gestorben. Und deswegen kann Jesus sagen, ich verurteile dich nicht, weil er die Sünde von dieser Frau auf sich genommen hat. Und deswegen ist Jesus voller Gnade. Und deswegen kann ich mir auch sagen, Jesus ist für meine Sünden gestorben und ich kann frei leben. Wenn jemand bekennt, Jesus ist Herr und er soll für meine Sünden sterben. In Johannes 3, Vers 16 steht ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich habe so viele Diskussionen und die Leute fragen mich dann, ja, aber warum rettet er dann nicht einfach alle Leute? Und dann sage ich immer, Jesus vergewaltigt doch niemand. Jesus zwingt niemanden seine Liebe auf. Wenn jemand sagt, ich will mit der Liebe Gottes nichts zu tun haben, ich will dieses Geschenk nicht haben, dann sagt Jesus, ich respektiere dich. Ich zwinge mir nicht deine Liebe auf. Du bist ein freier Mensch, du hast einen freien Willen und du darfst entscheiden, will ich dieses Geschenk annehmen oder nicht. Und würde es nicht annehmen und seine Liebe aufzwingen, dann wäre es Gewalt. Und ich glaube, mit dieser Freiheit haben wir oft zu kämpfen. Aber Jesus will freiwillige Nachfolger. Und für jeder, der bekennt, Jesus ist Herr, dem sind die Sünden vergeben. Aber es geht noch weiter. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Und dann sagt er, du darfst gehen. Und Jesus sagt zu dieser Frau, dieser Anklageplatz ist nicht mehr dein Platz. Ich habe dich befreit, deswegen darfst du gehen. Du darfst nach Hause gehen, zurück zu deiner Familie. Du darfst das Leben leben, was ich für dich gedacht habe. Weil wir Menschen sind oft so, die Frau hat Ehebruch begangen und wird diesen Ruf nicht mehr los. Oder oft tun wir uns selber geißeln und sagen, boah, ich habe da versagt, ich habe da, ach, keine Ahnung, kann sich jeder selber was einsetzen, was er gemacht hat. Aber das ist nicht deine Identität, was du gemacht hast, sondern deine Identität ist, was Jesus zu dir sagt. Und wenn Jesus sagt, ich verurteile dich nicht mehr, du darfst gehen, dann ist dein Platz nicht mehr auf der Anklagebank, sondern dein Platz ist, Jesus nachzufolgen und das Leben zu leben, was Gott für dich gedacht hat. Und es ist oft für uns Christen, wir entscheiden uns für Jesus, sagen, danke Jesus, dass du für uns gestorben bist. Aber wir bleiben auf der Anklagebank stehen und sagen, ich bin so ein armer Christ und ich krieg's nicht auf die Reihe. Und Jesus sagt, Anklageplatz ist nicht dein Platz. Egal, was deine Eltern, deine Verwandten, deine Familie zu dir sagt, egal wie deine Vergangenheit war, dein Platz ist nicht mehr Anklage, sondern dein Platz ist in der Nachfolge Jesus und das zu leben, was Gott für dich vorhat und darfst gehen. Weil Jesus den Platz der Anklage eingenommen hat. Und das Nächste ist, was Jesus sagt, sündige von jetzt an nicht mehr. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Wir schaffen es gar nicht, nicht zu sündigen. Wir schaffen gar nicht, ein Leben zu leben, was Gott gefällt. Aber wir bekommen den Heiligen Geist und er hilft uns, ein Leben zu leben, das Gott gefällt und er hilft uns auch nicht mehr, nicht zu sündigen. Und wenn wir wieder fallen, dürfen wir wieder zu Jesus hingehen und sagen, es tut mir leid, und dann darf ich wieder weitergehen. Und das ist, was was mich so beschäftigt und versuche bei uns in Österreich mit den Leuten umzugehen. Weil es ist gar nicht so einfach. Vor gar nicht so langer Zeit her, das war letztes Jahr vor Weihnachten, hatte ich 3 Leute in der Gemeinde, ein Ehepaar und noch jemand anderes. Und die eine Frau ist mit jemand anderen aus der Stadt fremdgegangen. Der Ehemann ist mit der einen Frau fremdgegangen aus der Gemeinde. Also ich habe 3 Leute in der Gemeinde gehabt, die mehr oder weniger fremdgegangen sind. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte, das waren wichtige Leute, das waren tolle Leute. Und ich habe gedacht, mir fliegt die Gemeinde um die Ohren. Was soll ich machen? Ich habe dann gebetet und dann gedacht, Gnade, Wahrheit, Wahrheit, Gnade. Wie gehe ich mit der Situation um? Und dann kamen schon die Anrufe. Oh, du musst die Leute aus der Gemeinde rausschmeißen. Du musst ein Exempel statuieren. Und ich sage, hey, wart. Wir müssen erst mal reden. So. Und das Tolle war, Gnade und Wahrheit. Wir haben die Leute konfrontiert mit ihrer Sünde. Wir haben gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und Birte hat sich die Frau geschnappt, ich habe ihren Mann geschnappt und sowas und es ist aufgearbeitet worden. Und das Tolle war, es ist Buße passiert. Das Tolle war, sie haben echt erkannt, es war falsch vor Gott und es hat ihnen leid getan. Das habe ich gefeiert. Aber dann trotzdem, ja, aber die müssen wir jetzt aus dem Lobpreisteam, die müssen wir jetzt überall ausholen. Und ich sage, nein. Gnade und Wahrheit. Als der verlorene Sohn zurückkam, hat der Vater auch nicht gewartet. Mein lieber Sohn, du hast jetzt 3 Monate Probezeit und wenn du halbwegs funktionierst, dann darfst du mein Sohn sein und sonst hau ab. Nein, Jesus hat ihn aufgenommen mit dem ganzen Risiko, dass es in die Hose geht. Und ich bin das Risiko eingegangen und bei einer Frau ging es in die Hose. Dann stand ich wieder da. Gnade und Wahrheit. Wieder konfrontiert. Es tut mir leid. Und durch diesen Prozess rein, diese Frau war früher in Hexerei verstrickt. Und da sind wir draufgekommen, sie hat einen Bund mit Satan gemacht, damals, dass der Satan ihr immer eine Frau aussuchen kann. Und wir konnten dann diesen Fluch wirklich brechen. Und seitdem lebt sie ein Leben voller Freiheit und brennt für Jesus. Aber es war nur möglich, weil wir mit Gnade und Wahrheit gekommen sind. Und sie nicht sofort rausgeschmissen haben und gesagt hat, so nicht, sondern gesagt, ja. Wir haben zusammen geweint und ich war bitterlich enttäuscht und dachte, nicht schon wieder. Aber durch diesen Prozess von Wahrheit und Gnade habe ich jetzt Menschen in meiner Gemeinde, die für Jesus brennen und die wissen, was es bedeutet zu fallen, aber die wissen, was Gnade bedeutet. Und das ist, was wir auch brauchen. Und ich möchte Sünde auch nicht schönreden, weißt? Ich will auch nicht sagen, das ist nicht schlimm. Es ist wirklich schlimm. Todesstrafe, es ist wirklich schlimm. Aber Gnade ist so viel besser als Todesstrafe. Wir brauchen beides zusammen in der Gemeinde, in der Nachfolge. Wir brauchen die Wahrheit und wir brauchen eben diese Gnade. Und mit diesen Sachen bin ich am Ringen, um wirklich zu schauen, wie kann ich mit meinen Nächsten umgehen und wie lebe ich das? Und letzte Woche bin ich eingeladen worden, die haben gehört, da gibt es irgendeinen Pastor, Freikirche, die wollen gerne mit mir reden. Da bin ich mit dem Motorrad hochgefahren und war dann da. Und nachher war ich so jung und die waren völlig durcheinander, weil die haben einen alten Mann erwartet, sowas, kann ich auch nichts dafür. Hab dann trotzdem mit ihnen gefrühstückt. Und dann kam er wir haben über alles geredet. Und dann war er war noch nicht geschieden und sie Witwe. Und dann haben wir eben über diese Sachen auch geredet. Ich weiß gar nicht, wie wir dazugekommen sind. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist Sünde, wie ihr zusammenlebt. Oh, gleich eine Mauer da gehabt, was natürlich verständlich ist. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist ja ganz einfach. Wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, dann ist Jesus König. Und er als König, macht die Gesetze. Es ist keine Demokratie, sondern es ist sein Reich. Und wenn du sagst, du möchtest Jesus nachfolgen, dann kann doch er sagen, wie es zugeht. Und hat sie mich angeschaut. Ja, mein Glaube ist noch nicht so groß. Und ich sagte, ja, ist in Ordnung. Weil der erste Schritt ist, dass du Jesus kennenlernst. Dass du mit ihm Beziehung hast. Und danach folgt es auch dieser Lebensstil. Weil wenn ich jetzt sage, du darfst das und das und das alles nicht machen, dann sind wir religiös. Und darunter leiden die Leute so in Tirol, diese Religiosität. Du musst nur so oder so oder so sein und dann kannst du dich verdienen. Und wenn die 10 Gebote halt. Und ich habe ihr gesagt, es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung, dass du Jesus kennenlernst. Und dann folgt es schon auch, wie du lebst. Aber wir brauchen Wahrheit. Und Jesus ist ganz klar mit Wahrheit. Es ist nicht falsch, aber mir geht es um Beziehung. Und es geht bei diesem Thema, Jesus hat eine Beziehung mit dieser Frau aufgebaut. Also er hat mit ihr geredet, ist drauf eingegangen. Und das ist, mein Wunsch ist, wie wir mit Leuten umgehen, dass wir helfen, den Leuten diesen lebendigen, diesen genialen Gott begegnen, wo Wahrheit und Gnade zusammenkommt und wo die Leute frei werden. Und dafür brenne ich in Österreich. Und das ist auch, wo ich euch einfach auch zusprechen will. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn Wahrheit und Gnade zusammenkommt, weil dann können wir gehen. Dann braucht man nicht auf dieser Anklagebank stehen, sondern wir können ein Leben leben, das Gott gefällt. Amen. Ich bete noch und genau. Und dann. Jesus, ich danke dir dafür, dass du voller Wahrheit und voller Gnade bist. Ich danke dir dafür, dass du das Beste bist, was uns passiert ist, Herr, und ich bete darum, dass du uns hilfst, auch mit anderen Menschen voller Wahrheit, aber auch mit voller Gnade umzugehen und dass die Menschen in Beziehung mit dir kommen. Und Herr, ich bete darum, dass wir das einfach auch in unserem Leben erleben, Wahrheit und Gnade, dass wir nicht stehen bleiben auf dieser Anklagebank, sondern dass wir weitergehen und ein Leben leben, das dir Ehre bereitet. Danke, Jesus. Amen.